Das ist das Thema meiner Predigt, heraus aus der Selbstanklage, wie wir unser Herz zur Ruhe bringen. Iris hat ja gerade eben so ein, also wie ich finde, ganz tolles Bild benutzt mit dem Spiegel. Und ich habe gedacht, heute Morgen passiert es zum ersten Mal, in meinem Gottesdienst kriege ich meine Fingernägel lackiert, aber sie sind nicht grün. So, unsere Sicht kann manchmal trüb sein, die Sicht unseres Herzens kann sich betrüben in unserem Alltag, in dem, was wir erleben, was wir erlebt haben in der Vergangenheit, und dann haben wir so dieses Wunsch, dieses Verlangen, dass wir wieder eine klare Sicht bekommen. Und wie geht das? Ja, indem wir auf Gott schauen, und darum wird es in meiner Predigt heute gehen, wie wir aus dieser Selbstanklage herauskommen. Und damit das dann noch etwas deutlicher wird, worum es heute Morgen in meiner Predigt geht, aber auch worum es nicht geht, möchte ich einmal ganz kurz am Anfang nochmal sagen, worum es heute Morgen in meiner Predigt nicht gehen wird. Manchmal manchmal ist es ja so, dass andere Menschen uns etwas angetan haben. Manchmal ist das schon lange her, aber es belastet uns immer noch. Es ist wichtig, dass wir auch dafür eine Lösung finden, aber das ist mindestens eine ganze Predigt wert, wenn andere einem etwas angetan haben. Und wie können wir dieses Problem lösen? Da müssen wir auch dranbleiben und eine Lösung dafür finden, aber darum geht es heute Morgen in dieser Predigt nicht. Dann haben wir manchmal etwas falsch gemacht und erkennen das auch. Wir haben etwas falsch gemacht und dann müssen wir aber, wenn wir das erkannt haben, dann müssen wir gucken, was kann ich tun, um das wieder in Ordnung zu bringen. Also ich muss vielleicht mit anderen Menschen mal reden oder vielleicht Schulden bezahlen oder dergleichen. Aber auch darum geht es heute Morgen nicht. Sodass wir es in Ordnung bringen können, sollen wir auch in Ordnung bringen. Ich habe in der einen oder anderen Gemeinde das Problem gehabt, dass dort die eine oder andere Person war, die nicht wollte, dass ich Pastor dieser Gemeinde werde. Und das war auch allgemein bekannt. So, da haben sie kein Geheimnis rausgemacht, und diese Personen haben das nicht akzeptiert, dass ich eindeutig berufen wurde als Pastor dieser Gemeinde, und haben wir es im Grunde genommen die ganze Zeit immer irgendwie versucht, das Leben schwer zu machen. Auch darum geht's heute Morgen nicht, weil ich kann die andere Person nicht ändern. Wenn es Menschen gibt, die etwas gegen dich haben, kannst du da nichts dran ändern. Dann müssen die anderen ihre Einstellung ändern. Aber darum wird es heute Morgen auch nicht gehen. Römer 12, Vers 18 sagt dazu: Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist eine sehr weise Aussage. Was du tun kannst, um mit diesen Menschen in Frieden zu leben, das tue, aber das Herz des anderen Menschen kannst du nicht verändern. Wenn dieser andere Mensch etwas gegen dich hat, kannst du ihn nicht verändern. Das muss dieser andere Mensch tun. Manchmal, da können wir tun und lassen, was wir wollen. Die Menschen wollen einfach nichts mit einem zu tun haben und zeigen das auch ganz deutlich. Das war und ist immer für mich als Pastor, und das ist für jeden immer wieder eine echte Herausforderung, damit klarzukommen. Aber wie gesagt, wir können die anderen Menschen nicht ändern, sondern wir können aber etwas an uns und unserer Einstellung ändern. Und das ist wichtig. Und darum geht es heute in meiner Predigt. Also genau darum geht es heute. Heraus aus der Selbstanklage, wie wir unser Herz zur Ruhe bringen. Es geht darum, dass wir selber etwas falsch gemacht haben, dass wir nicht darüber hinwegkommen und dass wir uns deshalb immer wieder selbst anklagen. Und dass wir aber dennoch die Möglichkeit haben, unser Herz zur Ruhe zu bringen. Tatsache ist doch, wir Menschen wollen glücklich sein. Wir wollen Freude haben. Und dennoch machen wir Menschen uns unser Leben oftmals selber schwer. Wir machen manchmal uns unser Leben selber schwer. Wir zermürben uns mit Selbstvorwürfen. Ach, hätte ich mich doch damals anders entschieden. Ach, hätte ich mich doch damals anders verhalten. Hätte ich doch bloß meinen Mund gehalten. Ja, hätte ich doch einfach mal meinen Mund gehalten. Oder aber hätte ich doch etwas gesagt, weil ich hab's ja besser gewusst. Wie konnte ich nur so dumm sein? Warum habe ich das nur gemacht? Wie konnte ich nur so naiv sein? Und so weiter. Es gibt leider auch viele Christen, die so sehr unter ihren Selbstvorwürfen leiden, dass sie fast daran verzweifeln. Und dann kommt es manchmal sogar vor, dass diese Christen dann von sich selbst auf Gott schließen. Das führt dann dazu, dass sie denken, ich kann mir nicht vergeben, also kann Gott auch mir nicht vergeben. Und dann versuchen diese Christen, das irgendwie dann doch zu rechtfertigen, oder sie versuchen es durch aufopferungsvolle Hingabe, das irgendwie wieder gut zu machen. Oder es wird versucht, das Ganze irgendwie zu verdrängen oder schön zu reden. Solange wir es verdrängen können, geht es uns noch relativ gut dabei. Aber spätestens in Krisensituationen oder wenn wir müde oder ausgebrannt sind oder wenn wir krank sind oder spätestens auf dem Sterbebett, dann müssen wir vor unserer Selbstanklage, vor unseren Selbstvorwürfen kapitulieren. Deshalb ist Verdrängung ein schlechter Weg. Und auch diese Selbstrechtfertigung ist ein schlechter Weg. Du wirst immer Argumente finden, wo du das irgendwie selbst rechtfertigen könntest. Oder du kannst es anderen Leuten erzählen von deiner Seite. Und die dir gut positiv gestimmt sind, die werden dir natürlich zustimmen. Aber letztlich hilft das nicht weiter, sondern letztlich hilft nur dein ehrliches Verhalten deinem Schöpfer und Erlöser gegenüber. Wirklich wird er wirklich weiterhelfen und dein Herz zur Ruhe bringen. Und das ist dann eben keine Theorie, sondern das ist machtvolles Handeln Gottes. Heute geht es darum, heraus aus der Selbstanklage, wie wir unser Herz zur Ruhe bringen. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf zwei Unterschiede hinweisen. Dein Herz ist unruhig, weil du Dinge getan hast, die nicht in Ordnung waren, und hast die Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen. Also wenn du die Möglichkeit hast, das in Ordnung zu bringen, dann mach das. Dann mach das und dein Herz wird wieder ruhig werden. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht um diese beiden Punkte. Dein Herz ist unruhig, weil du an der Gnade Gottes zweifelst. Und dein Herz ist unruhig, weil du in der Vergangenheit etwas getan hast, Wege gegangen bist, unter die du heute leidest. Heute bist du weiser geworden, wenn du denkst, ach, hätte ich doch damals nur diese Weisheit gehabt, ich hätte mich ganz anders entschieden, ich hätte es ganz anders gesagt, ich hätte es ganz anders gemacht. Und dann kommst du aber zu keinem Ergebnis. Und das Einzige, was du dadurch bewirkst, ist, dass du ein unruhiges Herz hast. Wenn du ganz ehrlich zu dir bist, dann merkst du, das hilft alles nicht. Also mein Herz wird nicht ruhig darüber. Und dann stellen wir uns die Frage, was sollen wir tun? Was können wir da tun? Und in solchen Momenten schleiche ich mir vor, schau doch mal nach, was dazu in der Bibel steht. Und jetzt lese ich mal den Predigttext aus 1. Johannes 3, 19 und 20. Da steht, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Das möchte ich nochmal lesen. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Also, woran können wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind? Und womit können wir unser Herz zur Ruhe bringen? Indem wir erkennen, dass Gott größer ist als unsere Selbstanklage. Dass Gottes befreiende Macht sogar größer ist, als das, wenn wir uns selbst verdammen. Ja, wie sieht denn unser Gedankenalltag manchmal aus? Da tauchen sie auf, unsere Unglücksgefühle, die Wut, die Verzweiflung, die Traurigkeit oder auch diese daraus resultierende Orientierungslosigkeit. Auf einmal wissen wir nicht mehr, was wir tun sollen. Wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Das bedeutet zum einen, also wenn wir uns diese Frage stellen in solchen Situationen, wie sollen wir uns verhalten? Das bedeutet zum einen, dass das ist so eine Antwort, die uns dann manchmal auch nicht gefällt. Manchmal müssen wir es lernen, die Situation, in die wir uns selbst hinein manövriert haben, dass wir diese Situation, die müssen wir manchmal auch einfach mal aushalten, ertragen. Ja, manchmal, da müssen wir den Beruf ertragen, den wir erlernt haben. Manchmal musst du den Körper, den du selbst kaputt gemacht hast, ertragen. Du musst es lernen, manchmal müssen wir es tatsächlich auch lernen, diesen schwierigen Menschen, den wir geheiratet haben, zu ertragen. Aber, ganz entscheidendes Aber, das, was du tun kannst, um eine positive Veränderung herbeizuwirken, das tue. Setze dich in Bewegung, um alles zum Positiven zu ändern, das, was du kannst. Doch dort, wo du Entscheidungen nicht mehr rückgängig machen kannst, da helfen dir deine Selbstanklagen nicht weiter. Verdrängung hilft nicht weiter. Flucht hat keinen Sinn. Und lass es dir gesagt sein, frommes Dahergerede oder frommes Schwafeln oder irgendwelches frommes Gehabe hilft auch nicht weiter. Aber was denn dann? Und hier geht es darum, dass du eben nicht einfach nur fromm daherredest, sondern dass du ganz fest auf den Zusagen Gottes vertraust, ernst nimmst. Wenn wir uns mit vollem Vertrauen Gott zuwenden, dann wenden wir uns dem Gott zu, dessen kraftvolles Wort alles gemacht hat. Dann wenden wir uns dem zu, der in der Lage ist, eben auch in der Lage ist, dich aus deiner Tiefe herauszuziehen. Und das ist jetzt ganz wichtig. Gott hat niemals seine Worte einfach nur so dahergeredet, oder? Gott hat doch seine Worte, die er zu uns gesprochen hat, nicht einfach nur so dahergeredet. Gott waren seine Worte sogar so wichtig für uns Menschen, dass er sie hat aufschreiben lassen. Seit Jahrtausenden steckt in diesen Worten Gottes die bleibende Kraft Gottes. Gott hat ein Ziel mit diesen Worten. Gott hat ein Ziel mit diesen Worten, die in der Bibel stehen. Gottes Worte sind auch dazu da, dass sie dir dienen, damit dein Herz wieder zur Ruhe kommen kann. Also ich bin froh, dass du heute hier bist und ich gehe mal davon aus, dass du auch deshalb heute hier bist, weil du ein Interesse daran hast, Gott besser kennenzulernen. Und ich möchte dich aber bitten, mach das nicht nur hier heute Morgen in diesem Gottesdienst, sondern mach weiter, auch in deinem Alltag. Lass mal den Fernseher aus und lies in der Bibel nach, wie gut es Gott mit dir meint. Gott will dich trösten, Gott will dir sein Heil geben und nicht nur das ewige Heil, sondern auch das Heil für deine Seele und für dein Herz. Wenn dich dein Herz verklagt, unserem Predigttext geht eine Aufforderung voraus, das ist dann 1. Johannes 3, Vers 18. Dort steht, meine Kinder, dann sind jetzt die Kinder Gottes mit gemeint, also alle Menschen, die Christus nachfolgen. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Mit Liebe sollen wir uns begegnen und mit Wahrheit sollen wir uns begegnen. Und dies nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Aber was sollen die Christen machen, die diese Liebe nicht mehr in ihrem Herzen finden? Was sollen die Christen machen, die diese Liebe Gottes noch nicht einmal mehr in ihrem Herzen finden? Das ist eine Situation, die es natürlich auch heutzutage immer wieder gibt. Und eine Situation, die es anscheinend damals auch schon gegeben hat, als die Bibel geschrieben wurde. Denn davon handelt dieser Bibeltext. Im Vers 18 kommt die Aufforderung, dass wir die Menschen nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten und mit der Wahrheit lieben sollen. Und in den Versen 19 und 20 geht es dann darum, es kann sein, dass dein eigenes Herz dich daran hindert, andere Menschen wirklich mit Wahrheit zu begegnen, mit Aufrichtigkeit, mit Wahrheit und mit Liebe, weil du noch nicht einmal in der Lage bist, dich selbst anzunehmen, so wie du bist, weil dich dein Herz anklagt und ich sage es noch einmal, was du in Ordnung bringen kannst, das mach. Bring es doch einfach in Ordnung und dein Herz wird zur Ruhe kommen. Aber darüber hinaus sollen wir auf die Barmherzigkeit Gottes vertrauen. Auch Psalm 42, Vers 6 geht darauf ein, da wird so diese Frage gestellt, also da stellt der Psalmbeter sich selbst die Frage seiner Seele, die Frage, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Der das geschrieben hat, war ein Mensch, der an Gott glaubte. Und ich bin froh, dass er es aufgeschrieben hat. Dass dieser Psalmbeter nicht so getan hat, dass Menschen, die an Gott glauben, nicht auch mal ein schweres Herz, sondern eine betrübte Seele haben können. Und dann bin ich auch froh, dass Gott dafür gesorgt hat, dass es aufgeschrieben wurde. Dass wir heute das noch nachlesen können, dass auch die Menschen, die an Gott glauben, manchmal so eine richtige schwere Zeit haben können. Dass es auch Christen so gehen kann, dass sie am liebsten davonlaufen möchten. Und eines muss uns bei alledem ganz wichtig sein. An solchen Gedanken, solchen negativen Gedanken, hat niemand mehr Freude als der Widersacher Gottes. Der freut sich, wenn es unserer Seele schlecht geht. Das ist der Ort, an dem der Widersacher Gottes mit seiner Brechstange des Unheils immer wieder ansetzt, um unser Leben durcheinander zu bringen. Er will dein Leben aushebeln. Der Widersacher Gottes will dein Leben aushebeln, weg von der Ruhe Gottes hin zur Unruhe des Widersachers. Weg von der Hoffnung Gottes hin zu der Hoffnungslosigkeit des Teufels. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir im Psalm 42, Vers 6 auch noch den zweiten Teil lesen. Also im ersten Teil so diese Frage, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Und im zweiten Teil die Aufforderung, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Es ist so wichtig, dass wir auf Gott hoffen, gerade auch dann, wenn es unserem Herzen, unserer Seele schlecht geht, wenn sie unruhig wird. Der Widersacher Gottes ist auch heute noch unterwegs. 1. Petrus 5, Vers 8 erinnert uns daran, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist im Grunde genommen eine bekannte Aussage aus der Bibel. Aber der will eben rumgehen und auch dich und dein Herz verschlingen und deine Seele. Die Löwen in der Wildnis, die suchen sich meistens die Tiere aus, die irgendwie so ein Leiden haben, so schwach sind, klein, schwach, vielleicht auch krank sind. Die kriegen sie am einfachsten. Es ist immer auch so ein bisschen aussortieren. Die Frischen und Gesunden können schneller laufen, sie sind dann schnell weg. Und die Geschwächten werden dann eher gefressen. Und so ist es auch so ein Bild, wenn deine Seele und dein Herz unruhig sind, dann hat der Satan immer so einen Punkt, wo er ansetzen kann, um dich noch mehr zu schwächen. Gib nicht auf, denn du hast die vergebene Hoffnung Gottes in dir. Offenbarung 12, Vers 10. Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen, nun ist der Sieg Gottes endlich sichtbar. Seine Stärke und seine Herrschaft sind endgültig. Alle Macht liegt in den Händen seines Sohnes, Jesus Christus. Denn er ist endgültig gestürzt, der Ankläger, der unsere Brüder und natürlich auch Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Also diese Aussage, dieser brüllende Löwe, der umhergeht, um auch dich und deine Seele immer wieder unruhig zu machen, der ist besiegt in Christus und wir sind aufgefordert, diesen Sieg in Christus anzunehmen und auch zu leben. Wie dein Herz zur Ruhe kommen kann, noch einmal der Predigttext, 1. Johannes 3, 19. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und wir können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Hier in der Luther-Übersetzung, da wird das mit Schweigen, mit dem Wort Schweigen zum Ausdruck gebracht. In der Elberfelder-Übersetzung, da steht das Wort Ruhe. In der Grundbedeutung bedeutet dieses Wort überzeugen oder überreden, überzeugen oder überreden. Wir sind also in der Lage und werden dazu aufgefordert, unser Herz zu überzeugen, unser Herz zu überreden. Das können wir nur, wenn wir mit dem Herzen reden. Somit bist du herausgefordert, dass du, auch wenn du etwas anderes fühlst, auch wenn denn deine Gefühle dich verklagen, dann sind wir dennoch in der Lage, unser Herz mit Gottes Hilfe zu überzeugen, zu überreden, unser Herz, unserem Herzen gut zuzureden, unser Herz mit den Zusagen Gottes überzeugen. Denn unser Glaube ist ja kein Glaube der Gefühle. Unser Glaube, der christliche Glaube, ist kein Glaube der Gefühle, sondern ein Vertrauen auf Gottes Handeln. Ja, ein Vertrauen auf Gottes Handeln auch in unserem Herzen. Wenn mein Herz unruhig wird, wenn die Gefühle mich zu überrollen scheinen, dann kann ich meinem Herzen die Tatsachen Gottes entgegenhalten. Dazu sind wir aufgefordert. Dann können wir unserem Herzen die Tatsachen Gottes entgegenhalten. Wie? Am besten immer mit den Worten Gottes. Bibel aufschlagen lohnt sich wirklich auch dann. Und dann dem Herzen die machtvollen Worte Gottes vorlesen. Zum Beispiel Römer 8, ab 38. Das kannst du auch deinem Herzen zusagen. Kannst du mit dir selber reden, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur, jetzt füge ich mal ein, auch deine Selbstanklage ist damit gemeint, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn ich sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg begleite, kommt als Pastor natürlich auch manchmal vor, wenn ich also sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg begleite, dann, das könnt ihr euch alle vorstellen, erzähle ich diesen sterbenden Menschen keine Witze. Ja? Und ich erzähle denen auch nicht, wie toll ich bin und was ich alles kann. Sondern ich erzähle ihnen etwas davon, was auch ich selber in meinem Glaubensleben habe wirklich lernen und erlernen müssen. Davon erzähle ich Ihnen etwas. Auch ich musste das im Laufe meines Glaubenslebens lernen. Ich musste es lernen, dass es nicht reicht, dass ich an Gott, den Allmächtigen, glaube. Es reicht nicht, dass ich daran glaube, dass Gott allmächtig ist und die Erde, die Schöpfung, die unendlichen Weiten des Universums gemacht hat. Das reicht nicht. Es ist gut, wenn du daran glaubst, aber das reicht nicht. Sondern, dass du auch daran glaubst, dass die Worte Gottes die Kraft haben, die Liebe haben und auch die Barmherzigkeit haben, dass diese Worte Gottes auch mein Herz mit Ruhe füllen können, mit Zuversicht füllen können und mit Freude füllen können. Und gläubige Sternmenschen wollen fast immer, ich schränke es so ein bisschen ein, manchmal habe ich es auch erlebt, dass sie, das kommt immer so darauf an, wie man sein Glaubensleben gelebt hat. Da gibt es so Ausnahmen, die können das Wort, die Worte Gottes tatsächlich auf dem Sterbebett nicht mehr ertragen. Ganz selten gibt es das. Da muss man sie trotzdem annehmen, auch aus dieser Tiefe herausführen. Aber im Allgemeinen ist es so, dass gläubige Sternmenschen im Grunde genommen immer nichts lieber hören wollen als die mutmachenden und befreienden Worte Gottes. Und die lese ich ihnen dann immer und immer wieder vor. Und diese Worte Gottes füllen ihre Herzen mit Zuversicht, trotz alledem, dass sie im Sterben liegen, auch auf dem Sterbebett. Und deswegen, warte nicht, bis du auf dem Sterbebett liegst. Gottes tröstende Worte können schon jetzt dein Herz mit neuer Zuversicht füllen. Wenn Gott zu den Menschen sprach, dann waren das immer Worte, mit denen er die Menschen treffen wollte. Gott hat seine Worte niemals einfach nur so dahergesagt. Im Johannesevangelium wird Jesus sogar das fleischgewordene Wort Gottes genannt. Erst Johannes 1 bis 3. Überschrift ist da, das Wort ward Fleisch. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Deshalb war am Anfang bei Gott. Deshalb war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Was für eine Macht und Kraft von Jesus, dem Wort Gottes, ausgegangen sind, können wir durch das auch erkennen, was er auch an Wundern alles getan hat. Mit deinem Herzen ganz nah an Gottes Herz. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, wonach wir uns sehnen, mit unserem Herzen ganz nah an Gottes Herz. Noch ein Hinweis aus der Bibel, wie wir das umsetzen können, aus dem Hebräerbrief, Hebräer 4, der Vers 16, so dieses: Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und ich lese diese Antwort auf deine Frage, wie du dein Herz zur Ruhe bringen kannst. Das ist ja auch eine Antwort. Ich habe ja mehrere Antworten gegeben heute in dieser Predigt. Aber das ist auch eine wunderbare Antwort, wie wir unser Herz zur Ruhe bringen können. Also wie können wir unser Herz zur Ruhe bringen? Darum lasst uns hinzutreten. Und meistens habe ich das immer gesehen, so mit euch zusammen. Ja, lasst uns mal so, wir Christen zusammen, lasst uns mal hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Aber in der Bibel werden wir auch ganz oft daran erinnert. Auch der Psalm 103 erinnert uns zum Beispiel daran, dass wir unsere Seele auffordern, ja, etwas zu tun. Und deswegen können wir dieses uns auch auf uns und unsere Seele, auf mich und meine Seele beziehen. Und lies es mal mit diesem Verständnis. Also nicht, dass du denkst, lasst uns hinzutreten, also wir jetzt, die wir hier sitzen, sondern wir, ich und meine Seele. Nimm es mal persönlich und sag's dir selber. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Nachdem Petrus Jesus dreimal verleugnet hatte, also kurz bevor Jesus hingerichtet wurde, wurde Petrus dreimal angesprochen: Du bist ja auch einer von denen, du folgst auch Jesus nach. Und dann hat Petrus dem Jesus dreimal verleugnet. Nachdem er das getan hatte, da brach für Petrus eine Welt zusammen. Petrus fing an zu weinen. Er erkannte seine Schuld. Sein Herz verklagte ihn. Was für eine Schande. Die Bibel sagt, dass Jesus selbst unsere Schande am Kreuz getragen hat. Hebräer 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der von ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender auch deines Glaubens. Du bist nicht der Vollender deines Glaubens, sondern das ist Jesus. Hinschauen auf Jesus und erkenne, dass er sogar deine Schande getragen hat am Kreuz. Du brauchst dich nicht mehr zu schämen vor dem, was du getan hast. Auch von dieser Last will Gott dich befreien. Ja, wie konnte ich nur so dumm sein? Ne? Warum war ich nur so feige? Warum habe ich wieder einmal meine Zunge nicht unter Kontrolle gehalten? Fragen, die damals schon die Herzen des Petrus bestürzt hatten. Fragen, die auch heute uns Menschen immer noch manches Mal sehr bewegen. Und deshalb mach es wie Petrus. Erkenne, bekenne, also rede es nicht schön, sondern bekenne, weine, meine es ganz ernst, kehre um, wende dich Jesus zu und Jesus ist dann der, der dein Herz zur Ruhe bringen kann. Jesus macht frei. Jesus meint es ganz ernst auch mit deinen Zusagen, mit seinen Zusagen auch für dich. Noch einmal der Predigttext aus 1. Johannes 3, 19 und 20. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Das, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Und je mehr wir das begriffen haben, je mehr wir das begriffen haben, was das für uns bedeutet, desto ein befreienderes Leben kannst du leben. Und deswegen kannst du auch zum Beispiel solche Psalme, die den Psalm 103, auch mit einer ganz wunderbaren anderen Einstellung lesen. Der beginnt mit dem Aufruf zum Lob Gottes, dass du dich selber, deine Seele von deinem tiefsten innersten Sein, dein Herz dazu aufforderst, Gott zu loben. Aber der Psalm 103 erinnert eben auch daran, dass wir schwach sind, dass wir vergänglich sind, dass wir wie Gras sind, das aufblüht und wieder verdorrt. Aber letztlich muss unsere Erkenntnis, Gottes Erkenntnis immer zum Lob Gottes führen. Gott kann dich befreien, auch von der Selbstanklage. Es gibt für die unruhigen Herzen nichts Trösterendes als die tröstenden Worte Gottes. Und dein Herz wartet darauf, dass du dein Herz, deine Seele mit diesen mutmachenden Worten Gottes tröstest und segnest und es ihnen zusprichst. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.